Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo liebe Beyond Sports Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem kleinen Flugzeug, die Tür geht auf, der Wind rauscht herein und gleich springt ihr raus. Wir sprechen heute über eine Sportart, die viele nur vom Tandemsprung kennen, die aber in Wirklichkeit eine eigene Welt voller Disziplin, Technik und Nervenkitzel bereithält. Fallschirmspringen.
Unsere Gästin ist die erfolgreiche Nachwuchsspringerin Nathalie Hensler, die erst kürzlich Silber bei der Junioren-Europameisterschaft im Stilspringen gewonnen hat. Mit ihr reden wir darüber, wie sie ihren Weg in diesen besonderen Sport gefunden hat, wie sich ein Sprung aus tausenden Metern Höhe eigentlich anfühlt und warum Deutschland im internationalen Fallschirmsport eine echte Größe ist. Außerdem erzählt uns Nathalie, welche Rolle Training und mentale Stärke spielen, was die Faszination am Fliegen ausmacht und welche Ziele sie für die Zukunft noch hat. Egal, ob ihr selbst schon mal aus dem Flugzeug gesprungen seid oder nur neugierig zuhört, diese Folge nimmt euch mit auf einen ganz besonderen Höhenflug. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Nathalie, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, du bist auch bei uns im Studio zu Gast, das ist immer sehr, sehr cool. Das heißt, unsere Gäste dürfen ins Fragensäckchen greifen. Ich reiß dir mal rüber, du holst dir eine Frage raus und darfst die dann beantworten. Und dann sind wir immer natürlich sehr gespannt, was es wird.
Wie lange könntest du durchhalten, wenn du spontan einen Marathon laufen müsstest? Also konditionsmäßig bin ich nicht so die Maschine, absolut nicht. Weil beim Fallschirmspringen brauchen wir das auch nicht. Also ich weiß nicht, ich könnte schon durchhalten vielleicht, aber mit einer Zeit von, keine Ahnung, 20 Stunden oder gefühlt. Also fürs Fallschirmspringen brauchen wir echt keine Kondition, deswegen absolut nicht lang.
Okay, das heißt, dein Ziel ist es auch nicht mal irgendwann einen Marathon zu laufen?
Nee. Also wir brauchen eine gewisse Grundkondition und wenn wir die haben, das passt.
Nathalie, du bist ja generell, auch wenn du jetzt sagst, du brauchst schon eine gewisse Grundkondition, ich würde sagen, du bist sehr sportlich unterwegs, unter anderem ja auch als Turnerin. Wie passt es eigentlich mit dem Fallschirmspringen zusammen?
Also eigentlich, ich habe früher ganz viel Leistungssport gemacht. Also ich war auch mal im Olympiastützpunkt, habe dort dann trainiert, habe dann aber nach der Grundschule habe ich dann aufgehört. Dann irgendwann später habe ich halt nur noch im Verein gemacht und dann kam mein Cousin zu mir und er war so, ey, hast du mal Bock? Und ich war so, warum nicht? Und dann habe ich es halt so ausprobiert. Und klar, in der Luft, wir machen auch Saltos, wir machen Drehungen, wir machen alles. Also das passt dann schon gewissermaßen gut zusammen, das Turnen und das Springen, ja.
Okay, welche Disziplin hat dir beim Turnen am meisten imponiert?
Also ich mochte am liebsten früher den Barren. Und also zum Beispiel mein Hassgerät war der Balken. Also im Training hat es mir Spaß gemacht, aber sobald ich dann im Wettkampf stand, ich konnte nie garantieren, ob ich da jetzt durchkomme oder nicht oder ob ich da 2-3 Mal runterfall. Deswegen, aber auf jeden Fall Barren, ja.
Und jetzt so rückblickend oder aktuell, könntest du dir das Turnen nochmal irgendwann vorstellen?
Also ich mache es ja nicht mehr aktiv. Also wenn ich mal vielleicht später aufhöre, könnte ich mir schon nochmal vorstellen, mal einen Wettkampf zu turnen, aber nicht mehr auf dem Leistungsstand, wo ich früher war, also mit Bundesliga.
Okay, das heißt jetzt Fallschirmspringen auf die 1 und Turnen auf die 2.
Ja, aktuell, ja.
Okay, und wie bist du dann sonst so zum Fallschirmspringen gekommen?
Ja, mein Cousin kam eben zu mir, weil ich glaube, er hatte Bock und von der Familie ist auch einer gesprungen und die wollten mal zusammenspringen und deswegen wollte er eine Ausbildung machen, aber es nicht alleine machen. Und dann hat er mich eben gefragt und dann saßen wir 4 Wochen später im Flieger Und dann sind wir da rausgesprungen, ja.
Okay, und da kannst du dich wahrscheinlich noch sehr gut an deinen allerersten Sprung erinnern.
Ja, der war 2023 im August, also genau 2 Jahre jetzt her.
Und wo?
Wir haben AFF-Lizenz in Bad Saulgau gemacht, wo wir 2 Lehrer daneben hatten, die quasi uns gehalten haben, gestützt haben und geholfen haben. Ja, ich hatte sehr Angst davor. Ich saß im Flieger, ich habe geheult, weil ich nicht rausspringen wollte.
Ja, aber warte mal, das heißt, dein erster Sprung war auch direkt alleine, oder wie?
Ja, genau. Wir springen quasi alleine raus und 2 Lehrer sind quasi neben uns und die halten uns fest, dass wir quasi nicht irgendwie hin und her fliegen durch die Luft und keine Ahnung haben. Und da haben uns halt eben Stütze gegeben, dass wir es schaffen, auch quasi diesen Schirm zu ziehen.
Okay, das habe ich mir jetzt schon anders vorgestellt, wie so der Ablauf ist beim ersten Sprung. Ja. Aber davor geht dir ja ordentlich die Düse beim ersten Mal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns war das Problem, wir hatten schlechtes Wetter und wir haben dann halt gerade viele Sachen über den Schirm gelernt, wenn quasi eine Leine irgendwie über den Schirm gespannt ist oder der Schirm einfach nicht richtig aufgeht, was man dann machen muss. Und dadurch, dass wir so schlechtes Wetter hatten, sind wir das die ganze Zeit durchgegangen und dann hatte ich nur noch das im Kopf, dass, oh mein Gott, hoffentlich geht mein Fallschirm auf. Wobei das Risiko, dass der Schirm nicht aufgeht, sehr gering ist. Also der Schirm will ja aufgehen und man sagt, man braucht so 1 Reserve pro 1000 Sprünge. Und das hatte ich dann halt voll vergessen und saß dann die ganze Zeit im Flieger und war so, oh mein Gott, hoffentlich geht er auf.
Ja. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Quote, oder?
Ja. Ja.
Okay, das heißt, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, aber das heißt schon mal so zum Material, es gibt einen Fallschirm und einen Notschirm sozusagen.
Genau, wir haben immer die Hauptkappe und die Reserve.
Mhm. Aber wir wollen ja vor allem auch so ein bisschen von dir so lernen, wie eigentlich das Fallschirmspringen auch abläuft. Und ich denke mal, da gibt es bei vielen noch so richtige Fragezeichen bei einzelnen Steps. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie so ein Sprung auch vom Anfang bis zum Ende abläuft und was da alles dazugehört?
Also wir haben ja mehrere Disziplinen. Es gibt einmal Stilspringen, es gibt Zielspringen, Formationsspringen, Speed, es gibt ganz viele. Und wir ziehen uns quasi unten an, wir richten uns, wir haben meistens so eine Kombi an. Mit dem Höhenmesser, dann haben wir einen Helm. Manchmal, wenn wir so mit mehreren Leuten zusammenspringen, ziehen wir auch manchmal eine Kamera an. Und dann können wir halt die Videos auch anschauen, ein bisschen auswerten. Und dann haben wir quasi 20 Minuten Call. Dann gehen wir langsam vor zum Flieger.
Was passiert in dem Call?
Das sagt einfach, okay, wir haben noch 20 Minuten, dann geht der Flieger los.
Okay.
Und in dem richten wir uns, sehen wir uns an, besprechen, was wir einfach machen, was wir in der Luft machen wollen, was die Pläne, Ziele sind. Und dann steigen wir ein, dann richten wir uns, also im Flieger, ziehen wir dann nochmal Helm an, gehen nochmal den Sprung durch meistens. Und dann gibt es auch bei 600 Meter, haben wir alle Springer immer so einen Check, den machen wir dann immer zusammen. Und dann, je nachdem bei welcher Disziplin, springen wir dann aus verschiedenen Höhen raus. Dann läuft der Sprung ab, wir ziehen den Schirm irgendwann und dann landen wir auf dem Boden und dann packen wir wieder den Schirm.
Aber ja. Landet ihr immer an derselben Stelle? Also wenn ihr jetzt alle gemeinsam springt, dann, also wie ist das? Kann man sich das vorstellen? So, dass ihr werdet ja nicht gleichzeitig rausgelassen, oder?
Also je nachdem, manchmal springen wir alleine raus, aber wenn wir Lust haben, können wir auch zu 5, zu 6 gleichzeitig rausspringen und dann ab einer gewissen Höhe separieren wir uns, also trennen wir uns voneinander und dann landen wir meistens alle auf einer Wiese, ja.
Und was würdest du sagen, was sind jetzt so von diesen Steps, die du genannt hast, so die wichtigsten Schritte?
Zum einen auf jeden Fall, bevor wir den Schirm anziehen, den nochmal zu checken, dass wir auch zum Beispiel, wir haben so einen Cypress, der misst quasi die ganze Zeit diese Höhe zum Boden, dass wenn wir im Notfall bewusstlos werden oder so, dass der quasi automatisch die Reserve rausschießt.
Krass.
Ja, das ist nochmal so eine Absicherung für einen Springer, dass der quasi ordentlich an ist, dass wir ein Höhenmesser dabei haben, so dass wir wirklich sicher sind. Mhm. Ja.
Da muss ich gerade irgendwie an diesen Zwischenfall mit Felix Baumgartner denken, der ja auch vor kurzem war. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, das weiß ich. Also bei ihm war es ja so, wir machen ja Fallschirmspringen, er macht Paragleiten. Das sind nochmal 2 verschiedene Sachen. Bei ihm war es halt so, dass er einen Herzinfarkt bekommen hatte, aber er hang ja quasi die ganze Zeit am Schirm. Er hat am Morgen noch eine Story gepostet.
Ja.
Und dann hatte er einen Herzinfarkt mitten in der Luft. Und dann ist er aber Gott sei Dank noch in dem Pool gelandet. Also er war schon tot am Schirm quasi.
Mhm. Aber so hätte er es wahrscheinlich dann überlebt, oder? Wenn er den Herzinfarkt nicht gehabt hätte.
Ja, klar. Ja. Also den Schirm kannst du ja steuern, kannst alles machen. Das war halt einfach blöd gelaufen, im falschen Moment den Herzinfarkt bekommen und dann kannst du halt am Schirm auch nichts machen. Du kannst nicht steuern, okay, dass du jetzt in 2 Sekunden auf dem Boden bist. Mhm. Das geht nicht.
Aber lass uns so ein bisschen auch über das Gefühl sprechen, in der Luft zu sein. Also kann man das beschreiben oder muss man das einfach selbst erlebt haben? Wie nimmst du das wahr?
Also für mich ist es meistens so, ich springe raus und ich habe meine Ruhe. Also ich höre nichts, es ist keiner da. Das ist einfach so wie so ein Raum für mich selber. Aber klar, jeder empfindet das Gefühl nochmal anders. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Man kann ja auch so Tandems machen, Sprünge. Da erlebt man halt auch nochmal das Feeling und ja, es ist sehr entspannt und cool.
Über was für Geschwindigkeiten reden wir beim freien Fall?
Also je nachdem, es gibt natürlich Speed Skydiving, da gibt es Geschwindigkeiten von fast 500 km/h oder mehr auch. Aber jetzt normal, wenn wir zum Beispiel mal ein allererster Sprung, sind wir bei 200, 300, je nachdem. Weil ob wir auf dem Bauch sind oder im Stehen oder so, das ist ja immer nochmal anders.
Also das heißt, die Lage, in der man sich befindet, beeinflusst sozusagen auch die Geschwindigkeit.
Ja, genau. Auf dem Bauch fliegen wir natürlich langsamer, wie wenn wir im Stehen sind oder im Sitzen.
Ja. Aber das heißt, wenn ich so ich stelle mir jetzt so vor, wenn ich so kopfabwärts runterfliege, dann bin ich wahrscheinlich am schnellsten, oder?
Ja, genau. Also da gibt es noch ganz viele verschiedene Positionen. Beim Speed Skydiving hast du, ich glaube, so einen 40-Grad-Winkel, ganz genau, dass du so schnell bist wie möglich. Ja.
Das ist auch eine Wissenschaft für sich wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Und aus welcher Höhe springst du jetzt immer ab?
Je nachdem, welche Disziplin wir machen. Also wenn ich so Funjumps mache mit Freunden und so, dann meistens aus 4000 Metern. Wenn ich aber jetzt Zielsprünge mache, sind wir bei 1000 Metern. Oder bei Stilsprüngen sind wir 2200 Metern. Also das variiert immer.
Okay. Und wie lange dauert dann so ein Sprung? Kann man das so pauschal sagen?
Nee, gar nicht. Also wenn wir aus 4000 springen, haben wir meistens so eine Freifallzeit von 50 Sekunden circa.
Ja.
Machen wir jetzt aber Zielspringen, haben wir eine Freifallzeit von 2-3 Sekunden, ziehen direkt den Schirm und dann konzentrieren wir uns quasi unten auf ein Ziel. Und das variiert dann immer. Also manchmal sagt man so 3 Minuten komplett, je nachdem. Ja.
Aber kommt es dir dann im Flug länger vor? Oder ist
nee, ich kapiere das gar nicht. Also in der Luft, du realisierst das nicht. Du denkst nur irgendwann, oh ja, jetzt langsam könnte die Zeit vorbei sein, langsam müsste ich ziehen. Aber merken tut man das nicht wirklich, nee.
Okay, krass.
Jetzt haben wir vorhin schon kurz über die Ausrüstung gesprochen. Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen und das Sportgerät kennenlernen. Was gehört eigentlich alles so zur Ausrüstung von einer Fallschirmspringerin?
Also klar, wir haben natürlich einen Helm an. Manchmal ist eine Kamera drauf, manchmal nicht. Je nachdem, manchmal haben wir Vollvisier an. Manchmal zieht man aber auch nur so eine Brille an mit einer Haube. Wir haben ein Höhenmesser, richtige Schuhe, dass sie nicht wegfliegen. Und noch eine Kombi, also so ein Outfit, ja. Und dann natürlich halt noch den Schirm an sich.
Okay, und kannst du jetzt irgendwie so ein bisschen beschreiben, wie so der Fallschirm funktioniert? Also ihr zieht dann einfach an einem Hebel oder an einem Bändel und dann springt er auf.
So halb. Also wir haben hinten so einen kleinen Hilfsschirm, das ist so, das nennen wir das Handdeploy. Das ziehen wir und es zieht einen Pin raus. Und an diesem Pin ist quasi dieser Schirm, diese Kappe befestigt. Und dann öffnet sich der Schirm. Wir haben meistens noch einen Slider drinnen. Der tut dann die Öffnung von 2 Sekunden auf 5 Sekunden rauszögern, dass sie einfach angenehmer ist und nicht so schnell öffnet. Und dann öffnet sich der Schirm so 5 Sekunden lang und dann überprüfst du, ob dein Schirm funktioniert und tauglich ist zum Landen. Ja.
Okay. Und wenn ihr gelandet seid, wie lange brauchst du, bis du den Schirm wieder zusammengekratzt hast?
Also unterschiedlich. Das erste Mal, wo ich den Schirm gepackt habe, habe ich 1,5-2 Stunden gebraucht. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich aber bei so 7 Minuten, ne? Je nachdem, ob ich mir Zeit lasse oder halt mich beeilen muss. Ja.
Spannend. Aber würdest du jetzt sagen, wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, dass Fallschirmspringen sicher ist?
Ja, es ist ja eine Extremsportart. Klar hat es Risiken, aber wenn man es so sieht, wir steigen jeden Tag ins Auto und da ist auch das Risiko hoch. Also wie gesagt, wir haben ein Cypress drin. Das ist nochmal für uns eine Sicherheit, dass quasi wenn irgendwas passiert, dass wir auch trotzdem auf dem Boden landen, sicher. Also klar, kann vorkommen, wenn wir bewusstlos hängen, dass wir dann in ein Haus reinfliegen, aber lieber fliegen wir da ein Haus rein als mit 300 km auf dem Boden. Und ja, wie gesagt, wir haben ja immer den Reserveschirm. Der Reserveschirm wird auch jährlich immer überprüft. Wir müssen den bei der Bundeswehr alle 180 Tage einmal packen lassen. Das dürfen wir auch nicht wir packen. Also das packen dann schon immer die Leute, die haben dann eine extra Prüfung gemacht und die wissen dann auch, wie das Ganze abläuft. Und ja, wenn wir sagen, 1000 Sprünge und dabei haben wir dann eine Reserve.
Gab es bei dir schon brenzliche Momente?
Also klar, ich hatte einmal schon eine Reserve. Das war bei meinem, bis wir die Lizenz haben, brauchen wir 25 Sprünge. Und dann bei meinem 26. Sprung hatte ich eine Leine, war über meinem Schirm verspannt. Und dann musste ich Reserve ziehen, aber bin ganz normal damit gelandet. Und Außenlandungen oder sowas hatte ich jetzt auch noch nicht. Also bis jetzt war noch alles safe.
Okay, sehr gut. Dann drücken wir auch die Daumen, dass es so bleibt. Jetzt haben wir gerade schon über den Schirm gesprochen. Was uns jetzt noch interessieren würde, was kostet so ein Fallschirm?
Also je nachdem, klar, es gibt sehr neue Modelle, es gibt alte Modelle. Ich habe für meinen kompletten Schirmzeug mit Reserve, mit einem Cypress, mit der Hauptkappe habe ich ein bisschen über 5000 Euro gezahlt. Klar, es ist ja schon ein neueres Modell, aber wir kriegen auch einen Schirm für 1800 Euro. Das variiert dann immer, je nach Schirmgröße. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche haben andere Fähigkeiten, ja.
Aber es gibt jetzt bestimmt auch Freizeitspringer, die nicht so teure Fallschirme haben, oder?
Ja, genau. Also das variiert, wie gesagt, auch von Schirmgröße, von dem Händler. Wie oft ist der Fallschirm schon geöffnet worden? Also wie viele Sprünge hat der drauf? Wenn ein neuer Schirm kostet natürlich mehr wie ein gebrauchter, der schon 1000 Sprünge drauf hat.
Noch eine kurze Nachfrage. Du hast ja vorhin gemeint, so ja, von 1000 Sprüngen ist es ja meistens so, dass bei einem Sprung dann der Notfallschirm in Einsatz kommt. Jetzt war es bei dir beim 26. Sprung schon so.
Ja.
Was macht es mit dir? Hast du da nicht mal kurz so ein bisschen drüber nachgedacht?
Also in der Situation gar nicht. Also in der Situation, du bist da, du weißt, okay, der Fallschirm geht nicht auf. Ich versuche nochmal zweimal durchzudrücken, ob da irgendwas sich tut. Aber wenn nicht, du hast deinen Ablauf. Du weißt ganz genau, okay, du hast diese Störung. Du weißt, okay, du musst das und das machen. Und wenn es halt nicht geht, ziehst du an dem Griff, dann trennst du zuerst den Schirm. Aha. Dann gehst du nochmal in Freifall. Manche haben eine RSL drin. Die RSL ist so eine Sicherheitsfunktion. Die zieht quasi die Reserve automatisch mit, ohne dass du selber den Griff ziehen musst. Ich habe ein Gurtzeug, wo quasi eine RSL dran ist. Eins ohne, da muss ich quasi die Reserve selber ziehen. Mhm. Also je nachdem. Und danach war ich am Boden, dann war ich schon so kurz, boah, krass.
Heftig, ne?
Ist nochmal was anderes, aber an sich, du hast deinen Ablauf, währenddessen merkst du das nicht.
Mhm. Okay. Aber trotzdem würde ich schon sagen, dass Fallschirmspringen jetzt so von außen betrachtet irgendwie schon sehr schwer wirkt. Also wir haben ja gerade schon drüber geredet, dass es ein Extremsport ist. Trotzdem würde ich auch sagen, dass es ein schwerer Sport ist. Ich frage mich, wie tastet man sich daran? Also was sind so die ersten Schritte auch, um in den Sport einzusteigen? Du hast jetzt gerade von der Ausbildung erzählt. Kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Wie kommt man eigentlich da weiter im Fallschirmspringen?
Also es gibt natürlich, wir haben 8 Sprünge. Das ist quasi die AF. Und
AF bedeutet was? Also ist das sozusagen der Name für die Ausbildung?
Ja, genau. AF ist einfach, ich glaube, da gibt es auch einen bestimmten Namen, aber den kann ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben 8 Sprünge. In den ersten Sprüngen springen wir mit 2 Lehrern. Wir gehen quasi unten am Boden, gehen wir die Positionen durch, was müssen wir machen. Das ist meistens in so einer Bananenform und legen wir halt auf den Bauch und dann machen wir auch so Scheingriffe quasi zu Beginn. Da ist der Schirm, jetzt weiß ich, okay, hier müsste ich ziehen, um erstmal auch irgendwann dann das Höhenbewusstsein zu haben, okay, auf der Höhe muss ich ziehen. Weil manchmal, du schaust auf den Höhenmesser und dann machst du weiter und du weißt gar nicht mehr, in welcher Höhe du bist. Mhm. Also, dass du das auf jeden Fall mitbekommst. Und dann wird es halt von Sprung zu Sprung besser. Dann ist irgendwann nach den ersten 3 Sprüngen ist nur noch ein Lehrer dabei. Und dann lässt er dich mal los, dann machst du mal eine Drehung links, eine Vierteldrehung rechts und tastet sich halt so an ein paar Drehungen dran. Und dann irgendwann kommt es auch mal zu einem Salto. Also nach den ersten 6 Sprüngen hast du auch schon Salto rückwärts. Mhm. Oder mal du legst auf den Bauch, machst eine Fassrolle auf den Rücken und wieder auf den Bauch und quasi, dass du so ein paar Sachen probierst. Dann machst du auch mal einen random Exit einfach aus dem Flieger. Manchmal schmeißt dich auch der Lehrer einfach irgendwie raus, schluckt dich raus.
Das ist auch während der Ausbildung?
Ja, das ist einfach, manchmal nach dem 6., 7. Sprung ist es so, dass die Lehrer sehen wollen, okay, wenn du mal in der Luft keine Kontrolle hast, dass sie sehen, was du machst. Und da gibt es quasi so eine 5-Sekunden-Regel, dass wir nach 5 Sekunden, wenn wir uns nicht stabilisieren können, den Schirm ziehen. Egal in welcher Position sind. Und damit wollen die halt einfach schauen, okay, schaffst du das, dich in der Luft wieder zu stabilisieren auf dem Bauch oder dass du die 5-Sekunden-Regel anwendest. Damit, das ist der Sinn. Und dann ab dem 8. Sprung hast du quasi deinen ersten Solosprung.
Ah, okay.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt kann man schon sagen, man macht eigentlich so eine Art Fallschirmführerschein.
Ja. Ja, schon. Also klar, wir springen ja zuerst mit den Lehrern und dann irgendwann ohne.
Ja, cool. Gibt es bei euch dann auch so Zeichen oder Symbole, die ihr so während dem Sprung gibt? Es gibt ja beim Tauchen auch immer so Zeichen, die gegeben werden, weil man nicht kommunizieren kann oder nicht reden kann.
Ja, aber meistens im Sprung hast du da gar nicht die Zeit. Ja. Oder so, wenn wir alle zusammen so 5 springen, wollen wir uns da auch keine Zeichen geben, sondern genießen es einfach. Klar, am Anfang heißt es manchmal, haben wir schon Zeichen wie, na klar, machen wir so. Ja. Und dann heißt es, Beine länger strecken. Oder wenn wir halt so machen, heißt es mehr durchdrücken, dass wir eben besser in der Luft liegen. Da gibt es schon so Zeichen, aber wenn wir später frei springen, dann nicht mehr.
Okay, und jetzt haben wir so den Schritt bis zum Führerschein gelernt. Das heißt, bis es dann wirklich richtig losgeht. Aber dann bist du ja irgendwann an dem Punkt, wo du dich auch verbessern willst. Das heißt, du musst trainieren. Wie sieht so ein Training bei euch aus? Ist das mehr im Windkanal oder seid ihr da auch mehr draußen?
Also klar, man kann auch vieles im Windtunnel trainieren. Also es ist auch kostengünstiger auf jeden Fall im Tunnel, weil du einfach diese Zeit mehr hast im Tunnel. Wenn wir richtiges Training machen, auch wir bei der Bundeswehr, wir machen dann schon viel im Tunnel, gerade über den Winter, wenn wir nicht springen können. Aber man muss sagen, Windtunnel und in der Luft ist schon nochmal ein Ticken anders. Aber es bietet auf jeden Fall eine gute Grundbasis. Und klar, manchmal ziehen wir halt, wie gesagt, Kameras auf, dann schauen wir die Videos an, gehen wir meistens noch zu einem Lehrer, der gibt uns dann bessere Tipps, Verbesserungsvorschläge und dann wird es so eins nach dem anderen, ja. Ja.
Und jetzt so aus deiner Erfahrung, ich meine, du bist jetzt schon über 2 Jahre dabei, auf welche Fähigkeiten kommt es an, damit man auch eine gute Fallschirmspringerin wird?
Ich glaube, da gibt es gar nicht so ein richtiges Werk. Also manche, es gibt ja auch so Track-Sachen. Manche wollen da mehr in Freefly gehen, wie Saltos oder Sitzen oder was weiß ich. Und dann gibt es halt noch andere, die wollen mehr Wingsuit machen. Es gibt ganz viele Sachen. Also man kann gar nicht sagen, okay, das ist so eine Top-Springerin. Mhm. Klar, wenn du viele Sachen kannst, viele mehrere, dann sagen schon viele, okay, man ist erfahren. Aber es gibt nicht so ein Ding und dann heißt es, okay, sie ist gut, sie ist perfekt.
Ja, aber das heißt, wenn man so zum Beispiel Erfahrung mitbringt und auch so ein bisschen den Drang zum Risiko, auch den Mut zum Risiko, ist das schon eine gute Voraussetzung.
Ja, haut schon hin.
Manchmal. Okay. Und ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass ja viele Menschen auch Höhenangst haben, aber diese Höhenangst sich zum Beispiel beim Fallschirmspringen gar nicht bemerkbar macht.
Ja, das stimmt.
Warum ist es so?
Weil, wenn ich auf dem 10-Meter-Turm steht, denke ich mir auch so, boah, das ist schon tief und dann habe ich auch so ein Flattern im Bauch. Aber wenn ich da oben bin, du hast diese Relation nicht zum Boden. Du weißt, okay, irgendwo da unten dann mal kommt der Boden, aber es ist jetzt auch nicht der Moment, wo du quasi, jetzt ist der Boden da, den hast du ja gar nicht, sondern du springst einfach in die Luft rein. Deswegen hast du dieses Gefühl nicht, du siehst die Relation nicht.
Voll faszinierend. Ja. Das heißt, wir können Joko Winterscheid zum Fallschirmspringen schicken.
Ja. Das hat er doch bestimmt schon mal gemacht. Er war zumindest mal an einem Flugzeug mit einem Stuhl dran gebunden beim Duell um die Welt.
Stimmt, stimmt. Also ich würde jetzt schon mal behaupten, dass es gewissermaßen ja schon auch ein Solosport ist, weil du ja auch für dich springst.
Ja.
Trotzdem bist du ja auch oder interagierst du ja auch mit anderen Menschen. Was ist zum Beispiel auch so mit Vertrauen zu Teamkollegen oder zum Piloten? Ist das auch was, wo du dir manchmal Gedanken drüber machst?
An sich gar nicht. Also nicht wirklich. Gar nicht, hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber zu so einem gewissen Maß an Pilot vertraust du natürlich. Es ist ja trotzdem noch ein Pilot. Und den Piloten kennen wir auch meistens persönlich. Oder oft, weil wir fliegen ja nicht nur einmal hoch, sondern öfters, wir unterhalten uns mit dem. Und dann wissen wir ja auch schon, okay, der hat seine Fähigkeiten, aber an sich am Schirm, du hängst alleine. Da brauchst du kein Vertrauen von den anderen, die irgendwas, also du hängst alleine an diesem Schirm, deswegen du brauchst eigentlich mehr Vertrauen in dich selber.
Ja. Und im Endeffekt, wenn der Pilot Scheiße baut, springt ihr einfach raus. Ne?
Ja. Ab einer gewissen Höhe, klar, dann irgendwann auch nicht mehr, weil es einfach zu tief ist. Aber auch wenn irgendwas passieren sollte mal, springen wir davor raus, ja.
Jetzt haben wir vorhin schon kurz über die Disziplinen gesprochen. Du hast ja gesagt, da gibt es ja ein paar Stück, die wollen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen aufdröseln. Aber zunächst mal, ist es richtig, dass die klassischen Disziplinen im Fallschirmsport Stil- und Zielspringen sind?
Also es ist nicht klassisch, auf jeden Fall. Also klassisch ist eher, wir springen mit Freunden raus. Ich bin ja bei der Bundeswehr und da haben wir unsere Disziplinen, die wir machen müssen. Also quasi einmal Stilspringen, einmal Ziel und einmal Formation springen. Beim Formationsspringen springen wir zu viert raus und bei den anderen Disziplinen springen wir immer alleine raus.
Und wo liegt jetzt der genaue Unterschied zwischen Ziel und Stilspringen?
Also Ziel, wir springen einmal aus 1000 Metern raus und unten auf dem Boden ist eine Scheibe, also drumherum ist eine Matte, das sieht man von oben. Und auf dieser Scheibe ist so ein gelber Punkt, wir sagen, der ist so groß wie eine 5-Cent-Münze. Und auf dieser 5-Cent-Münze müssen wir quasi ganz genau landen. Und je nachdem, wie weit weg du bist, desto mehr Zentimeter hast du. Und am Ziel ist es halt, so wenig Zentimeter wie möglich zu haben.
Okay, wow. Aber zählt dann der erste Kontakt auf dem Boden?
Ja, weil
man läuft ja noch ein paar Schritte danach.
Nee, also wenn wir mit kleinen Kappen springen, laufen wir danach Schritte. Beim Zielspringen ist es so, wir haben unten am Schuh einen kleinen Keil und mit dem müssen wir quasi genau landen. Der erste Kontakt zählt. Und beim Stilspringen springen wir aus 2200 Metern und wir haben immer so Programme, die wir fliegen müssen. Das wird am Anfang ausgelost, eine Reihenfolge. Und wir fangen quasi an manchmal mit zum Beispiel Drehung rechts, Drehung links, mit dem Salto und dann fangen wir auf der anderen Seite Drehung rechts, Drehung links, Salto an. Und das müssen wir halt so schnell wie möglich machen und da wird dann die Zeit gestoppt. Und wir müssen halt schauen, die Kamera unten auf dem Boden, die misst es und dann gibt es so Kampfrichter. Und die müssen dann ganz genau den Grad abweichen, schauen, ob du die 360 Grad perfekt getroffen hast oder drüber gedreht hast oder nicht ganz drüber warst, ja.
Okay, und wie wird dann beim Stilspringen genau gewertet? Also wie gewinnt man, wenn man quasi die ganzen Vorgaben perfekt ausübt?
Ja, also es wird am Anfang eine Grundzeit gestoppt. Wir fangen an, wir gehen auf den Kopf, bauen ein bisschen Geschwindigkeit auf, dass wir mehr Druck dann haben. Und ab der ersten Bewegung fängt quasi die Zeit an und dann müssen wir das Programm fliegen. Drehung, Drehung, Salto, Drehung, Drehung, Salto. Und nach dem Programm ist Zeitstopp. Das ist die Grundzeit, die wir haben. Und dann kommen natürlich noch Fehler drauf. Machst du quasi die 360 Grad nicht perfekt, sondern 340 Grad, gibt es dafür dann natürlich eine Zeitstrafe von 0,3 Sekunden und die werden dann draufgerechnet. Und so müssen wir quasi so wenig Zeit wie möglich haben. Oder fangen wir in den Salto schon zu früh an, nach oben zu ziehen, gibt es da natürlich auch wieder Strafen. Also, ja.
Aber wie kann man das jetzt genau bewerten?
Wir haben unten eine Kamera und die filmt das ganz genau. Das siehst du.
Okay, die kann dann so weit nach oben?
Ja.
Okay. Ja, ist ja eine legitime Frage, also. Ja. Ich glaube, wir konnten uns das davor noch nicht ganz vorstellen. Wir dachten, vielleicht fliegt da einer irgendwie links, rechts mit, oder?
Ja, das dachte ich mir auch, ja.
Ja.
So ein Kamerateam, was so mich begleitet.
Ja, ja.
Aber dann bräuchte man viele Kamerateams.
Ja.
Aber so ist es tatsächlich beim Formationsspringen. Beim Formationsspringen springen wir zu viert raus und dann haben wir so Randoms, die wir immer fliegen müssen. Wir müssen eine Drehung machen, dann greifen wir uns dort drüben, greifen und wieder drüben. Und dann gibt es einen Kameramann, und der filmt das ganze Geschehen von oben. Und das wird dann so ausgewertet beim Formationsspringen.
Werbung. Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns, eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch, hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Um jetzt vielleicht nochmal ganz kurz auf das Zielspringen zurückzukommen, ja. Da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was du da machst, damit du wirklich an diesem Punkt landest? Wie ist so der Ablauf da bei dir?
Also wir springen, wenn wir Mannschaft springen, springen wir immer zu fünft raus. Und dann fangen wir erstmal an, eine Höhenstaffelung zu bauen, dass wir quasi nicht alle gleichzeitig landen, sondern jeder seine Zeit hat. Und ich bin jetzt zum Beispiel immer ganz zum Schluss dran, weil ich bin ja noch neu, habe noch nicht so viel Erfahrung, dann kann ich auch schauen, wie die anderen so fliegen. Und dann haben wir, sagen wir so, ab 300 so ein bisschen unser Programm. Wir gehen quasi in so einen Windcheck rein. Dann schauen wir, okay, wie weit fliegen wir mit Richtung Boden. Also wir haben da schon uns im Programm. Wir fangen eben an mit dem Windcheck und dann fliegen wir zwei Kurven. Und dann schauen wir so, dass es passt. In den letzten circa 100 Metern haben wir quasi unseren Anflug. Bei dem fliegen wir quasi nur noch geradeaus. Wir können ein bisschen Schleifen einbauen, dass wir noch ein bisschen mehr Höhe verlieren. Aber dabei haben wir immer das Ziel im Blick. Und wir können quasi mit unserem Schirm auch so steuern, dass wir nur runtergehen, ohne Vorwärtsfahrt. Das nennen wir dann eine Stufe. Und so arbeiten wir uns dann ganz genau zu dem Ziel nach vorne.
Im Endeffekt machst du wahrscheinlich das Gleiche wie ein Pilot, der seine Maschine landet.
Ja, so ein bisschen.
Kann man ungefähr vielleicht sagen.
Aber sie ist ja auch eine Maschine, hat sie gesagt.
Ja, total.
Also landet aber sie auch eine Maschine.
Ja, das stimmt natürlich. Findest du das eher Fluch oder Segen, dass es so viele verschiedene Disziplinen gibt?
Es ist schön, dass es ein bisschen abwechslungsreich ist. Also wenn wir jetzt den ganzen Tag nur 1000 Meter raus und auf dem Zentimeter und das Tag für Tag, ich glaube, wird sich das schon ein bisschen irgendwann langweilen. Deswegen ist ganz cool, dass wir dann verschiedene Disziplinen haben, um auch mal vom Kopf was anderes zu haben.
Und was gibt es jetzt vielleicht noch für ganz andere verschiedene Sportarten, die man so in der Luft machen kann? Wir haben ja schon über den Wingsuit gesprochen. Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Boah, es gibt viele verschiedene. Wir können mit Gruppen tracken. Das bedeutet, dass wir nicht jetzt vertikal versuchen, so schnell wie möglich runterzugehen, wie beim Speed. Gibt es auch Speed Skydiving. Sondern, dass wir mehr Luftgefühl und ein bisschen rüberfliegen mehr. Aber so viele kenne ich da auch jetzt wirklich nicht. Also so kann man ganz viele Sachen machen.
Okay, aber das ist nicht so, dass es dich mal reizt, auch andere Sachen außer Fallschirmspringen auszuprobieren?
Bei vielen Sachen heißt es auch, braucht man eine gewisse Anzahl an Sprüngen, um neue Sachen zu auszuprobieren. Also gerade zum Beispiel wie beim Wingsuiten brauchen wir 300 Sprünge und dann darfst du das quasi erst ausprobieren, dass du eine gewisse Erfahrung hast.
Okay, das heißt, es hängt dann schon auch irgendwo miteinander zusammen und sind jetzt nicht zwei komplett getrennte Sportarten
an sich? Nein, das ist nicht.
Okay, ja gut.
Aber beim Wingsuit muss man ja schon sagen, das, was man manchmal da so sieht von den ganzen Impressions, von so Verrückten, die da so zwischen so zwei Schluchten da irgendwie durchfliegen, da denke ich mir auch immer so, also da ist die Quote, glaube ich, nicht so geil, oder?
Nee. Also es gibt ja auch noch Basejumpen, da springt man nur von Bergen, von Windrädern, von allem Möglichen. Das ist ja nochmal was anderes. Aber das Risiko bei sowas ist dann schon deutlich höher wie das, was wir machen.
Und was war das Riskanteste, was du jemals gemacht hast?
Ich bin immer ganz normal falsch.
Ganz normal, okay. Ja. Aber kommt da nochmal irgendwas?
Ich denke,
steht es auf der Bucketliste?
Mein Ziel ist mal Bungee-Jumping zu machen, ja. Aber jetzt Base-Jumpen oder so habe ich noch nicht vor.
Okay. Nee. Dann gehen wir wieder zurück zum Fallschirmspringen, denn wir müssen über was Positives reden. Du hast nämlich kürzlich Silber bei der Junioren-EM gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dazu. Sehr cool. Wie war das Erlebnis für dich?
Also es war auch mein allererster Wettkampf allgemein im Fallschirmspringen. Davor hatte ich ja nur Turnwettkämpfe. War schon eine coole Erfahrung. Es war auch anders. Bei uns war es leider so, dass das Wetter schlecht war. Dadurch konnten wir nicht so viele Sprünge machen. Wir haben quasi nicht alle 4 Sprünge voll gemacht. Aber es war auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Es war eine coole Erfahrung, dass sich so ein Wettkampf auch über Tage zieht. Wir waren dann eine ganze Woche. Aber beim Turnen war es so, wir waren 4 Stunden in der Halle, haben einen Wettkampf gemacht und waren vorbei. Und das Feeling war natürlich ganz anders. Und dann direkt beim ersten Wettkampf direkt Silber zu gewinnen, ist natürlich sehr cool.
Mhm. Aber trotzdem krass, dein erster Wettkampf und dann ist es gleich eine EM.
Ja.
Wie crazy, also wie kann das denn sein?
Ja, der Vorteil war, dass es halt auch noch ein bisschen bei den Junioren war. Also bei den Damen war ich auf Platz 4 und es war auch nicht so viele Leute, also so viele verschiedene Nationen. Jetzt geht's Mitte November, gehen wir zu der Weltmeisterschaft. Da ist natürlich dann die Konkurrenz auch noch viel größer und höher. Und ja.
Und du bist bei der WM auch dabei?
Ja, die ist dieses Jahr in Katar.
Wow, okay. Könnte warm werden.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ihr springt ja, da merkt man das wahrscheinlich gar nicht so sehr.
Doch schon.
Ja?
Ja, okay. Also wir sagen 20 Grad, es ist oben kälter, sogar auf 4000 Metern. Aber wenn wir im Flieger sitzen, wir zu 12 oder sowas im Flieger, dann merken wir das schon,
dass es warm ist. Ja, krass. Aber lass uns so ein bisschen noch über die Wettbewerbsszene hierzulande reden. Also ich finde es jetzt irgendwie erstaunlich, dass du sagst, die EM war jetzt so dein erster Wettbewerb. Mhm. Gibt es noch andere Wettbewerbe so bei euch im Sport? Mhm. Auch jetzt zum Beispiel nationale Wettbewerbe?
Also wir haben jetzt bald deutsche Meisterschaften. Wir hatten in Altenstadt bei uns so einen Vereinswettkampf. Aber sonst ist es eher Richtung Weltcup direkt und Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und bei uns ist es ja so, dass wir nicht nur die zivile Weltmeisterschaften haben, sondern die militärische Weltmeisterschaft, die CISM, dass quasi nur die militärischen Mannschaften da teilnehmen.
Was ist da jetzt der Unterschied?
Bei der zivilen ist es so, dass alle teilnehmen können, alle Länder. Und bei der militärischen nehmen halt quasi nur, ich weiß gar nicht, ob das nur Bundeswehr ist, aber halt alle militärischen, die bei der Bundeswehr sind, nehmen da teil. Ja.
Also sozusagen ein Wettbewerb der Bundeswehren.
Ja,
der Bundeswehren? Heißt das so?
Ich wüsste jetzt nicht, wie es anders heißt.
Gottes Welt. Aber okay, ihr wisst, was ich meine. Würdest du sagen, dass Deutschland allgemein so jetzt auch im internationalen Vergleich gut aufgestellt ist?
Ja, auf jeden Fall. Also die Top-Springer bei uns zählen schon zu den Favoriten der ganzen Welt. Ja.
Das heißt, auch jetzt bei der Weltmeisterschaft habt ihr gute Karten?
Ja, also wir haben zum Beispiel einen Springer bei uns, der ist schon ewig lang da bei der Bundeswehr. Der ist zum Beispiel 25-facher Weltmeister.
Wow.
Ja.
Okay. Das ist ein Statement.
Wieso haben wir uns den nicht in den Podcast geholt, Mensch?
Ja, weil wir auch jungen Talenten eine Bühne bieten wollen. Genau. Und du kommst ja auch aus der Region Stuttgart, was wir natürlich auch sehr cool finden. Gibt es auch hier jetzt in der Region starke Vereine oder auch Trainingszentren, die du aufsuchen kannst? Oder musst du da schon weiter weg?
Also ich war in Bad Saargau, das waren so circa 1,5 Stunden. Es gibt natürlich aber auch in Calw, gibt es auch, das ist nur eine Stunde von mir entfernt. Aber um wirklich richtiges Training zu haben, zum einen ist es sehr kostspielig, wenn du das privat selber machst, weil wir zahlen ja pro Sprung quasi Geld. Dort, wo ich jetzt in Altenstadt trainiere, wird das ja alles von der Bundeswehr übernommen. Und alleine da zivil, da auf dieses Niveau zu kommen, ist sehr schwierig.
Aber das heißt, du nimmst ja auch immer ganz schön viel auf dich, um dann die besten und optimalen Trainingsbedingungen zu haben.
Ja, also ich bin ja nach Altenstadt rübergezogen. Ich wohne
extra
da jetzt
für
auch
den Sport dann auch?
Genau.
Wow, okay. Das ist ein starker Schritt.
Ja, also bin dann auch von zu Hause ausgezogen. Jetzt fahre ich hin und wieder mal, wenn das Wochenende lang genug ist und ich Zeit habe, nach Hause, um da Freunde und Familie zu besuchen. Aber ja.
Oder hier mal im Podcast zu sein.
Genau.
Ja, cool.
Dann lass uns gegen Ende doch mal über deine sportlichen Ambitionen sprechen. Du bist ja jetzt noch jung und wie wir gerade gehört haben, auch schon ziemlich erfolgreich. Was nimmst du dir sportlich so für die Zukunft noch vor?
Also mein großes Ziel ist natürlich, Weltmeisterin irgendwann zu werden. Wir sagen, es braucht circa 4 Jahre, bis man das Ziel wirklich erreicht hat, 4 Jahre Training. Ansonsten, klar, natürlich international auch Erfolge, wie wir haben so eine Weltcup-Serie, wo wir quasi immer 6 Wettkämpfe haben und da dann auch irgendwann mal immer bei den Besten abzuschneiden und so internationale Erfolge auf jeden Fall.
Findest du, Fallschirmspringen hätte das Zeug, olympisch zu werden?
Es ist schwierig, an sich ja, aber das Problem ist, beim Turnen ist es so, du siehst, was da geschieht. Beim Springen jetzt außer beim Zielspringen siehst du nicht in 2000 Metern Höhe, was wir da machen, wie das aussieht. Deswegen, das ist so ein Publikumsding, was eher nicht so erfolgreich wäre, glaube ich.
Du hast es gerade auch angesprochen, ihr braucht ja immer ein Flugzeug. Ist es auch ein Thema für dich, wo du manchmal drüber nachdenkst, weil der Sport jetzt vielleicht gar nicht mehr so nachhaltig ist? Also macht man sich da auch irgendwie mal ein bisschen Gedanken über die Ökobilanz vom Fallschirmspringen?
Also durchs Fallschirmspringen habe ich auf jeden Fall einen großen Fußabdruck bekommen. Das definitiv. Aber es ist halt so. Also wir können es selber nicht ändern. Und wie gesagt, es gibt so viele Sachen mit dem Autofahren in der Innenstadt. Da gibt es so viele Sachen dazu. Das kann man schwierig vergleichen.
Aber werden schon irgendwie Elektroflugzeuge oder sonstige alternative Konzepte genutzt oder ist da irgendwas im Gespräch?
Es gibt auf jeden Fall, jetzt habe ich das letztens vor 2 Wochen auch das erste Mal gehört, es gibt so eine Methode beim Zielspringen, wir gehen quasi nicht direkt hoch auf 1000 Metern, sondern werden mit so einem Seil hochgezogen auf 300 Metern und dann machen wir da quasi unsere letzten Anflüge und trainieren quasi so das Zielspringen. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wie direkt aus 1000 Metern aus dem Flieger zu springen. Aber für das Training und was die Kosten angeht, ist es natürlich viel besser.
Wie hat sich jetzt so dein Blick auf das Fliegen oder den Himmel verändert, seit du springst?
Jetzt bin ich zum Beispiel letzte Woche in Urlaub geflogen. Dann aber auch einfach dieses mit diesem Flieger wieder landen, ist ungewohnt und komisch. Also ich schaue dann manchmal aus dem Flieger raus und denke mir,
Jetzt könnte ich raus.
Ja.
Bitte einmal öffnen.
Genau. Also es ist schon natürlich auf jeden Fall nochmal anders.
Wir haben jetzt zum Ende noch schnelle Fragen für dich vorbereitet. Okay. Das heißt, knackige Fragen, knackige Antworten. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Warum fliegt der Mensch eigentlich freiwillig aus seinem Flugzeug?
Weil es Spaß macht.
Lieber Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangssprung?
Sonnenuntergang.
Dein Lieblingsmoment, Absprung, freier Fall oder Landung?
Freier Fall.
3 Worte, mit denen deine Freunde dich beschreiben würden.
Adrenalin-Junkie, crazy, witzig.
Letzte Frage, dein Traumsprungort irgendwo auf der Welt.
Ballonsprung, Neuseeland.
Tolles Ende, kann ich mir gut vorstellen. Aber kann ich da nochmal eine Nachfrage zu stellen?
Ja.
Ballonsprung?
Ja.
Heißt, du springst aus einem Ballon, aus einem Heißluftballon heraus.
Heißluftballon, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Brasilien auch, wir sind quasi auf dem Ballon obendrauf und rennen so runter. Das
wie kommt man da hoch? Hä?
Ich glaube, da wird man oben direkt mit einem Seil befestigt.
Ach krass.
Ja. Aber okay. Es gibt ja natürlich, wir springen nicht nur aus dem Flieger, wir sind auch schon aus Helikoptern rausgesprungen.
Mhm.
Gibt es ganz viele Varianten, ja.
Ja. Nathalie, ich merke schon, du liebst das Risiko, du liebst das Abenteuer, sehr, sehr cool. Ich finde es voll schön, dass wir jetzt auch so ein bisschen deine Reise kennengelernt haben vom Turnen. Ich meine, du warst beim Olympiastützpunkt, hast da geturnt, hast auch mit Turnerinnen zusammen trainiert, die ja jetzt auch noch aktiv sind zum Teil. Und jetzt bist du beim Fallschirmspringen gelandet und kannst trotzdem Elemente aus dem Turnen dort auch wiederverwenden. Und man merkt, dass du auch echt eine Passion für hast. Du bist da extra jetzt auch weggezogen aus deiner Heimat für den Sport. Du hast jetzt das erste Mal bei der EM teilgenommen. Also sehr, sehr spannend deine Reise. Es war echt richtig cool, dass du hier warst, dass du auch so deinen Weg zu deinem Sport mit uns geteilt hast. Aber auch, dass du uns gezeigt hast, was hinter Fallschirmspringen steckt. Denn es ist nicht einfach nur irgendein Touri-Ding, sondern es ist wirklich auch mittlerweile eine richtige Sportart, die auch mit verschiedenen Disziplinen gespickt ist, die sich auch zum Teil sehr, sehr spannend anhören, muss man schon sagen. Und es ist echt interessant zu hören, was Fallschirmspringen alles ausmacht, was dazugehört und ja, dass Deutschland auch wirklich echt am Start ist beim Fallschirmspringen. Das ist echt sehr cool. Wir drücken dir die Daumen, dass es positiv weitergeht, dass du dir den Traum von der WM erfüllen kannst, beziehungsweise vom WM-Titel. Das ist ja immer ein krasser Traum, sowas. Das ist ja so das Höchste der Gefühle. Deswegen viel, viel Erfolg dafür. Und unseren Zuhörern möchten wir natürlich auch danken. Schön, dass ihr auch wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Nathalie, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Fallschirmspringen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Fallschirmspringen. Die Bühne gehört dir.
Also von meiner Seite aus, ich kann nur sagen, Fallschirmspringen ist die coolste Sportart, die es gibt. Ist befreiend. Und durch die Sportfördergruppe kann ich das Ganze nochmal weiter fühlen. Und ich kann es einfach nur jedem weiterempfehlen. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.